Hallo und herzlich willkommen zu Steuerbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt virtuell Franziska.
Hi, grüß dich.
Ich bin Onur und heute sprechen wir über ein Thema, das in Steuerkanzleien ständig präsent ist. Und wenn man es nicht immer bewusst wahrnimmt, Resilienz. Dafür haben wir heute wieder eine Expertin eingeladen, Marjana Sirand. Gerade in der Steuerberatung sind Stabilität und Resilienz entscheidend für Leistungsfähigkeit und langfristigen Erfolg. Deshalb hat sie sich im Bereich Mentalcoaching und Betriebspädagogik weitergebildet, mit Fokus auf Stress, Leistungsfähigkeit, persönliche Stabilität. Heute verbindet sie analytisches Denken mit emotionaler Intelligenz und begleitet Unternehmen mit ganzheitlichen Kompetenzen rund um nachhaltige Leistungsfähigkeit. Hallo Marjana, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Franzi, worum geht's heute genau?
Ja, ich freue mich auch sehr auf das Thema. Du hast es ja schon gerade angesprochen, Resilienz. Ich finde, man hört in den letzten Jahren da ganz viel drüber und ich bin sehr gespannt, was wir da gemeinsam herausfinden und heute festhalten können. Und zwar schauen wir uns das Thema dazu aus vier Blickwinkeln an. Einmal die typischen Stressoren, die es in der Steuerkanzlei gibt. Wir schauen, was den Druck dort besonders macht. Resilienz ist auch sehr individuell. Jeder und jede kann eigentlich sofort kleine Schritte gehen, um stabiler zu bleiben und zu werden erstmal. Und Resilienz entsteht auch oft im Team und durch eine gute Führung, besonders wenn viel los ist. Der letzte Punkt, ja, mit klaren Strukturen und Routinen wird Resilienz zu einem System und bleibt am Ende nicht nur ein guter Vorsatz. Und jetzt möchten wir mal wirklich ins Thema reinstarten. Lass uns dazu doch erstmal den Rahmen klären, Marjana. Resilienz ist manchmal auch zu so einem Buzzword geworden, aber die Belastungen der Steuerkanzlei sind ja doch sehr real. Was sind denn so die typischen Stressfaktoren im Kanzleialltag?
Ja, vorab darf ich schon mal sagen, also ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema jetzt hier aufgreifen, weil es einfach total existent ist. Und wie du schon gesagt hast, die Belastungen sind ja auch real. Das ist ja nicht was ausgedacht ist und die Belastungen nehmen auch immer mehr zu. Gerade die letzten Jahre, ich arbeite ja dadurch, dass ich ja selber Steuerberaterin bin, arbeite ich natürlich mit sehr vielen Kanzleien zusammen und sehe einfach, dass die Belastungen auch zunehmen, weil einfach der Zeitdruck ist da, die Arbeitsmenge ist da und so weiter. Und es ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist also sozusagen kein Wohlfühlthema mehr, wo ich sage, ach, wenn ich Zeit mal habe, beschäftige ich mich damit, sondern es ist wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, weil ganz ehrlich, die Zeit haben wir heute nicht mehr. Und das ist einfach deshalb so wichtig, weil in Steuerkanzleien natürlich der Druck, der ist strukturell eingebaut. Also das ist nicht punktuell, sondern systematisch schon alleine dadurch, wie es in Kanzleien, wie es im Steuerrecht so zugeht. Und was sind natürlich die typischen Stressfaktoren? Das ist natürlich, das eine ist diese gesetzlichen Fristen. Die können wir nicht verschieben, die können wir nicht einfach wegdenken, sondern die sind da. Und um diese Fristen natürlich wird ganz viel von dieser Tätigkeit eingebaut. Ja, wir haben die Umsatzsteuervoranmeldung, wir haben die Abschlüsse, wir haben die Steuererklärung. Ja, dann, die sind nicht verhandelbar sozusagen. Klar, man kann so ein bisschen schieben, aber irgendwo ist auch Ende der Schicht und dann dürfen wir auch liefern, ja, in den Kanzleien. Und das natürlich bedeutet, dass diese gesetzlichen Fristen, die es da gibt, mit echten Konsequenzen ja zu tun haben. Also das ist tatsächlich einer der Themen, warum natürlich in dieser Branche dieses Thema sehr extern gesetzt wird, ja, weil mit der Finanzverwaltung können wir nicht verhandeln, wenn wir sagen, ich brauche da jetzt nochmal, sondern irgendwo ist auch Ende. Und das hat natürlich Konsequenzen, dass es auch mal mit Sanktionen verbunden ist, wenn wir eben zu spät liefern. Also das heißt, die gesetzlichen Fristen ist natürlich ein Thema. Was wichtig ist eben, dass wir schauen, wie gehen wir damit um, was da ist. Ja, weil das ist tatsächlich ein Riesenfaktor, auch in meiner Arbeit mit den Kunden, mit den Klienten, ist es immer wichtig zu unterscheiden, was kann ich an der Situation verändern und wie nehme ich die Situation wahr? Also es sind also nie die äußeren Faktoren, die da sind, weil die sind oft, wie sie sind. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja, das ist ganz wichtig.
Das waren ja jetzt auch schon einige Punkte, die so in diese Richtung gehen, was den Druck auch so besonders macht oder was vielleicht Kanzleien auch davon unterscheidet von anderen Unternehmen. Ich habe ja am Anfang gesagt, was macht den Druck besonders oder auch anders? Was sind denn noch so Punkte, wo du sagst, das unterscheidet sich schon stark von anderen Branchen?
Naja, es ist natürlich wichtig. Es ist ja eine hohe Verantwortung, die natürlich da getragen wird, weil wir natürlich auf einem hohen Level liefern müssen. Ja, so eine hohe fachliche Verantwortung. Gleichzeitig aber passiert das ja ganz oft unter Zeitdruck. Ja, das heißt, das macht das schon besonders, dass ich jetzt nicht die Zeit habe, mich dem komplett und nur diesem Thema zu widmen, sondern meistens habe ich 3, 4 Sachverhalte, 3-4 Mandate, die gleichzeitig parallel laufen, wo diese hohe Verantwortlichkeit da ist, die, wo wir liefern müssen, unter Zeitdruck. Und dann natürlich ist es sehr komplex. Und hinzu kommt, was auch besonders macht, dass dann natürlich ständige Veränderungen passieren. Ja, das Finanzamt hat Rückfrage, um die Ecke sitzt der Betriebsprüfer und hat Rückfragen. Also ich muss mich auf sehr flexibel auch auf das einstellen, was gerade ist. Gesetze wenden sich, also ich bin gerade im Prozess mit irgendeinem Sachverhalt und auf einmal verändern sich gesetzliche Strukturen. Also all das führt dazu, dass natürlich in Kanzleien der Druck noch ein ganz anderer ist als in vielen anderen Branchen.
Wie würdest du denn sagen, wirkt sich jetzt diese Mischung aus Druck und auch Verantwortung mit diesen Fristen und was du jetzt gerade schon alles angeführt hast, wie wirkt sich das auf Entscheidungen aus? Würdest du sagen, dass es dann oft eine Tendenz dazu gibt, schneller zu entscheiden oder vorsichtiger, weil die Verantwortung so schwer wiegt, bloß keine Fehler zu machen? In welche Richtung geht das?
Ja, was sehr interessant ist, und das ist, glaube ich, bevor ich die Frage beantworte, auch nochmal vorab zu sagen, dass wir natürlich sehr viel einerseits in diesem äußeren Faktoren sind und andererseits natürlich, wie gehen wir mit der Situation um? Und ich stelle immer wieder fest in meiner Arbeit mit Steuerberatern oder überhaupt mit Menschen, die viel im Stress geraten, dass innere Muster einen antreiben. Und diese inneren Muster führen natürlich dazu, dass ich tatsächlich mich sehr unter Druck setze. Und deswegen ist immer so wichtig, als erstes zu entscheiden, welche Muster prägen mich, welche treiben mich an. Und zu dieser Frage, die du gerade hattest, hat ein Muster eine besondere Auswirkung und das ist der Sei-Perfekt-Antreiber, den viele haben. Und wenn ich weiß, dass ich diesen Sei-Perfekt-Antreiber habe, dann kann ich natürlich da ganz anders was verändern, was dazu führt, wie treffe ich Entscheidungen. Da komme ich nämlich zu deiner Frage wieder zurück. Ja, weil das Problem ist natürlich, wenn ich sei perfekt als Antreiber habe, dann bedeutet das nicht, dass ich präzise arbeite und Entscheidungen präzise treffe, sondern dass ich perfekt alles machen will. Was natürlich dazu Folge hat, dass ich vielleicht mich schwerer tue, Entscheidungen zu treffen, weil ich alles sehr genau überprüfen muss, was wiederum Zeit kostet. Und erst dann, wenn ich weiß, dass dieser innere Stress so da ist und ich den nach und nach verändern kann, erst dann hat das eine Auswirkung auf meine Entscheidung, weil erstmal wirkt sich das vorsichtig. Ja, wenn ich diesen Perfektionismus habe, dann bin ich vorsichtig in Entscheidungen. Ja, ich schaue erstmal, ich wäge alles ab, ich prüfe alles ganz, ich sag mal viel und dann merke ich aber, die Frist kommt. Ja, das heißt, auf einmal kippt das und jetzt muss ich schnell machen. Ja, weil der Zeitdruck entsteht. Und das macht natürlich was mit einem, ja. Das heißt, es kann sein, dass gewisse innere Stressoren dazu führen, dass ich erstmal mehr prüfe und bloß keine Fehler mache, bloß keine schlechte Entscheidung oder falsche Entscheidung treffen. Und dann kippt das unter Zeitdruck zu Beschleunigung. Und dann geht es einfach darum, pragmatisch zu sein, Hauptsache fristgerecht abzugeben. Und das kann natürlich schon sein, dass dann dadurch durch dieses Tempo auch Fehler passieren. Ja.
Und das kommt wahrscheinlich auch vor allem dann zum Tragen, wenn unerwartete Ereignisse auf den Plan treten, wie zum Beispiel, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt oder Krankheitsausfälle oder ein Mandant vielleicht auch sehr spät liefert, dann wahrscheinlich steigt ja auch nochmal der Druck, ne? Und das kann dann schnell auch die Planung sprengen, die man sich mal so schön zurechtgelegt hat.
Ja, so ist es. Und tatsächlich, das ist das, was ich auch in Kanzleien erlebe. Diese Veränderung, diese unerwarteten Ereignisse, die sind ja nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Ja, ich plane und tue und es ist auch wichtig, dass ich eine Struktur habe, dass ich eine Planung habe und so weiter. Und dann kommt das Leben dazwischen. Und jetzt ist die Frage, also der Alltag, ja, dann ruft es nämlich das Finanzamt an oder ein Mitarbeiter meldet sich krank oder die Mandanten, was ja auch nicht selten vorkommt, liefern die Unterlagen viel zu spät und dann komme ich in Druck. Ja, dann haben wir auf einmal IT-Probleme, mit denen wir nicht gerechnet haben und dann gerate ich in Stress. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, meine inneren Muster. Deswegen ist das auch so wichtig und das ist das auch, was ich als erstes immer in meiner Arbeit mache. Ich mache eine Analyse mit meinen Kunden, die anhand von etwa 30 Balken zeigt, wo kommt wirklich der Stress her. Und in meiner Praxis stelle ich immer wieder fest, dass die Stressoren gar nicht im Außen liegen, weil die sind zum Teil so, wie sie sind, sondern im Innen. Und einer der Aspekte ist, wie gehe ich mit flexiblen Veränderungen um? wie flexibel bin ich, wenn Ereignisse auf einmal dazwischen kommen, wenn das Leben, der Alltag, das Finanzamt, der Mandant und so weiter, wenn die dann dazwischen kommen, wie flexibel bin ich? Und deswegen kann man das auch so schlecht beantworten, weil das natürlich sehr viel damit zu tun hat, wie ist jeder Einzelne da aufgestellt. Der eine kann mit Ereignissen, die unerwartet kommen, viel besser umgehen als der andere. Und das hat nichts mit dem äußeren Faktor zu tun, weil der ist im Zweifel genau dasselbe bei zwei Personen. Die eine Person geht da total gelassen mit um und sagt, ja, das ist, wie es ist, jetzt suchen wir nach einer Lösung. Ne, Lösungsorientierung ist ja einer der Resilienzfaktoren, die wir brauchen. Und der andere steigert sich da rein, um Gottes Willen, was machen wir jetzt nur? Und was ist denn, wenn das jetzt schief läuft und so weiter? Und das hat tatsächlich wieder mit diesen inneren Mustern zu tun. Ja? Und eins davon ist das sogenannte Mussdenken. Und Mussdenken bedeutet, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie was zu laufen hat. Und in meiner Praxis sehe ich das ganz oft, das ist ein sehr stark verbreitetes Muster. Und wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie was zu laufen hat, dann möchte ich die Dinge kontrollieren. Und jetzt auf einmal kommt das Leben dazwischen. Wie gehe ich damit um?
Ja, ja, da erkenne ich mich wieder, haben wir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich finde es wirklich sehr interessant. Und auch dieses Spannungsfeld möchten wir uns jetzt noch näher anschauen zwischen eben viel Arbeit, wenig Zeit, viel Verantwortung und oft auch schwierig, so eine Planbarkeit immer zu gewährleisten. Genau, und du hast ja auch Lösungen mitgebracht. Jetzt haben wir eine Weile über dieses Dauerfeuer in der Kanzlei gesprochen. Ich möchte jetzt mal an Onur abgeben. Wenn wir jetzt nämlich wissen, was uns stresst, dann können wir ja auch jetzt mal besser drüber nachdenken und darüber reden, was uns hilft. Und da geht's jetzt mal mehr auf die persönliche Ebene.
Genau, danke Franzi. Was hilft denn akut bei individueller für meine individuelle Resilienz? Und was hilft langfristig, um mich zu stabilisieren und klug zu handeln? Aber erstmal vorab, woran merke ich denn, dass ich frühzeitig irgendwo gegensteuern muss? Gibt es typische Warnsignale vom Körper oder im Alltag?
Ja, ganz bestimmt, weil der Körper spricht mit uns. Mhm. Und der Körper zeigt uns ganz genau, wo wir stehen. Und ich kann das in verschiedene Bereichen erkennen. Ja, das eine ist ja auf der kognitiven Ebene. Ja, wenn ich tatsächlich Konzentrationsschwierigkeiten habe, wenn ich mich nicht fokussieren kann, wenn die Gedanken kreisen und so weiter, dann merke ich das natürlich an der tatsächlich mentalen Gesundheit, dass tatsächlich an der Stelle ich unter Druck stehe und nicht nur Druck, was ich gerade gesagt habe, der normal ist, sondern dass es mich stresst noch viel mehr. Und gerade die Aspekte, wenn ich nicht abschalten kann, abends zum Beispiel, ja, die Gedanken kreisen oder ich nachts aufwache, viele meiner Klienten wachen nachts auf und gehen irgendwelche Mandantenfälle durch den Kopf, wo ich sage, naja gut, aber im Schlaf solltest du dir eigentlich am besten Fall Gesundheit holen und Energie holen und nicht über irgendwelche Mandantenfälle nachdenken. Aber das schaffe ich in der Regel nicht, wenn ich mental tatsächlich schon am Limit bin. Das zweite ist die emotionale Ebene. Das heißt, bin ich eher ruhig und gelassen? Ja, und gehe die Dinge an, wie sie sind. Oder aber gerate ich in Hektik, in Stress, ich bin gereizt, ich bin kurz angebunden, ich bin halt emotional. Das heißt, wie gehe ich mit den Emotionen um? Also an den Emotionen kann ich auch sehr gut beobachten, bin ich eher so, wie ich mich kenne, dass ich vielleicht entspannt bin und gelassen und einfach die Dinge abarbeite und leistungsfähig bleibe. Oder merke ich schon, dass die Gereiztheit oder der Stresslevel an der Emotion. Dann habe ich natürlich die körperliche Ebene. Also ich habe ja vorhin gesagt, der Körper spricht mit uns. Das heißt, wenn ich Schlafstörungen habe, wenn ich also tatsächlich körperliche Themen schon habe, merke ich, okay, der Körper will mir was sagen. Ja, das ist das Dritte. Und das Vierte ist die Verhaltensebene. Also wie gehe ich mit anderen um? Wie gehe ich mit den Kollegen um? Wie gehe ich mit den Mandanten um? Bin ich kurz angebunden? Ja, das heißt, es wirkt sich schon auf mein Verhalten.
Danke, Marjena. Und wenn ich merke, diese Warnsignale treten bei mir auf, gibt es ein, zwei Soforthebel, die wirklich helfen direkt?
Ja, vorab will ich vielleicht nochmal sagen, dass eine Resilienz nicht einmal durchatmen ist. Weil viele denken, ich atme einmal durch und dann ist alles wieder weg von dem, was da war, weil mein Kopf rattert weiter, die Fälle liegen trotzdem auf dem Tisch, sondern das ist immer wichtig zu gucken, was hilft mir akut, aber wie kann ich das langfristig auch tatsächlich so in den Alltag integrieren, dass es immer besser wird und ich immer resilienter bin. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Mhm. Aber also was akut hilft, ist immer wichtig, dass man das selber ausprobiert, weil da hilft tatsächlich jedem was anderes. Ja, ich habe, also was sehr gut hilft, ist tatsächlich Atem. Übung zu machen in dem Moment. Das klingt so banal, Aber das wirkt total, weil in dem Moment, wo ich mich auf den Atem konzentriere, komme ich direkt automatisch zur Ruhe. Und am besten ist tatsächlich Atemzüge, also länger oder kürzer einatmen als ausatmen, weil dann kommt mein System zur Ruhe. Weil wir, es ist ja so, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Steinzeit. Ja, in der Steinzeit war das so, da ist derjenige losgegangen, hat den Bären gefangen, erlegt, gegessen und hat sich ausgeruht. Das heißt, wir hatten eben dieses Spannung, Entspannung. Ja, aber wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen, sondern wir jagen den ganzen Tag die Bären. Stimmt. Und es ist wichtig, auch mal zur Ruhe zu kommen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Modewort oder so, sondern in dem Moment, wo ich wirklich kurz mich auf meine Atmung konzentriere und wenn ich einatme und ausatme und mich bewusst auf dieses konzentriere und wenn ich länger ausatme, kommt der sogenannte Parasympathikus. Ja, Sympathikus ist immer Dauer, 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 also Gas, Gas, Gas und wir sollen zur Bremse auch mal kommen, Gas und Bremse. Und Parasympathikus ist die Bremse und das wird aktiviert, wenn ich tatsächlich länger ausatme. Also die Atemübungen sind extrem wichtig und helfen sofort. Ja, dann ist natürlich schon auch wichtig, manche Kunden von mir gehen mal eine Runde um den Block oder kommen mal kurz auf andere Gedanken oder sprechen 2-3 Minuten mit jemandem, um wieder sich zu resetten. Das heißt, es ist ganz wichtig, sowieso bei Resilienz, die Selbstwahrnehmung ist das A und O, damit ich zur Selbstregulierung kommen kann. Weil tatsächlich jeder ist ganz anders unterwegs. Also kurze Reflexion, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade und das machen. Und sich die Zeit auch wieder ganz bewusst nehmen. Aber dieses mit dem Atmen kurz zu arbeiten, hilft allen, die mit mir arbeiten. Weil dann kommst du wirklich zur Ruhe. Ja? Und das eben nicht so als Modebegriff oder irgendwie, ach ja, so eine, ich sag mal, doofe Übung, sondern die hilft tatsächlich, weil das System kurz runterkommt. Und wenn das System kurz runterkommt, dann kann ich mich viel besser sammeln, dann kann ich wieder viel fokussierter sein, viel konzentrierter. Das heißt, mehr machen ist meistens nicht die richtige Alternative, sondern weniger ist manchmal mehr. Ja, indem ich eben kurz runterkomme, kurz zur Ruhe komme, kriege ich wieder Energie. Viele denken, ach, ich muss das durchhalten, das noch machen und das nur noch die Stunde, noch die 2 Stunden und so weiter. Also das ist wichtig, Pausen einlegen, ganz wichtig, weil die Pause, und das sage ich immer meinen Unternehmern, meinen Kunden, diese Selbstfürsorge, die ja auch ein Teil, ein Faktor der Resilienz ist, ist nicht nice to have, das mache ich, wenn ich mal Zeit habe, das ist ein Teil meines Unternehmertums, weil ich muss für mich sorgen, damit ich dauerhaft leistungsfähig bin. Und ja, das führt, also das ist kein weicher Faktor, sondern wenn ich dauerhaft leistungsfähig bin, dann habe ich auch diesen wirtschaftlichen Erfolg dauerhaft, ja, weil ich habe viele Unternehmer, die erfolgreich sind, aber die sind nicht gesund, ja, die fühlen sich nicht mehr wohl und ich zeige den Unternehmern, wie es geht, dass beides geht, also es ist nicht gleichzeitig, also nicht entweder erfolgreich und entspannt, sondern beides gleichzeitig und das passiert, wenn ich für mich sorge und ich sorge dann nur für mich, wenn ich weiß, was mir jetzt gut tut.
Dankeschön. Du hast ja auch gerade Unternehmen und Steuerkanzleien angesprochen. Dann würde ich einfach fragen, wie oder was hilft denn, wenn man in einer Kanzlei arbeitet, wo es keinen Spielraum für Fehler gibt und sehr viel Perfektionsdruck ist?
Was da hilft? Akut. Eine gesunde Fehlerkultur, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Weil das Thema ist tatsächlich, dass natürlich in dem Bereich, habe ich ja gerade schon gesagt, dass Fehler auch faktisch zu Konsequenzen führen können, sowohl finanziell als auch sogar haftungstechnisch, ja, falls da wirklich große Fehler passieren. Und Fehler passieren, es ist nicht so, dass wir Fehler machen wollen, aber Fehler passieren manchmal, ja. Und da ist einfach wichtig, eine Fehlerkultur einzuführen. Das hängt natürlich A, damit zusammen, was ist das denn für ein Fehler, der da gerade passiert ist? Und das hat was damit zu tun, dass wir in einer Kanzlei strukturell wirklich uns diese Fehler auch mal angucken. Weil viele denken, also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin hier tatsächlich perfekt unterwegs und ich will präzise arbeiten, was ja auch wichtig ist in unserem Bereich, also in Steuerkanzleien oder mit Steuern überhaupt. Ja, aber die Frage ist natürlich, was ist fachlich vertretbar? Ja, und viele schmeißen das so in so einen Topf und sagen, ja, ich versage hier, wenn hier ein Fehler passiert ist und so weiter. Aber manchmal ist die Frage, ist das perfekt? Ist das fachlich vertretbar? Oder muss ich noch mehr machen? Das heißt, es ist wichtig, sich die Fehler natürlich auch anzugucken, und gegen den Perfektionismus ist auch wichtig zu dokumentieren und sich immer wieder zu fragen, wo bin ich vielleicht zu perfekt und wo würde einfach eine Präzision ausreichen? Ja, und das ist halt wichtig, dass man das auf dem Schirm hat.
Du hast ja gerade gesagt, Grenzen setzen, und was hilft, wenn man auch Grenzen setzen muss zum Thema Nein sagen oder immer diesen Erreichbarkeitsdruck zu haben?
Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema, ja. Also Perfektionismus ist ein der großen Themen in Kanzleien, und ein anderes Thema ist, dass da habe ich auch ein Wort für, ja, das ist, das muss da sei gefällig, gefallen wollen und allen recht machen, und das hat natürlich zur Folge, wenn ich nicht Nein sagen kann, dann stapeln sich die Berge bei mir auf dem Tisch, weil ich natürlich nicht, mich nicht abgrenzen kann. Und eine Grenze bedeutet auch zum Beispiel gewisse Kommunikationszeiten haben. Ich muss nicht immer erreichbar sein, ja. Natürlich will der Mandant auch, dass ich da bin und dass er mich erreichen kann. Aber das würde ja vielleicht reichen, wenn ich in Blöcken arbeite, wo ich nicht ständig auf jede E-Mail direkt reagieren muss, sondern auch, dass ich tatsächlich sage, es gibt bestimmte Zeiten, wo ich auf E-Mails reagiere. Es gibt bestimmte Zeiten, wo ich vielleicht auch zurückrufe und so weiter, ja. Aber das Nein sagen ist ein Riesenthema in ganz vielen Kanzleien. Und da darf ich auch lernen, wenn ich dieses Muster habe, wie schaffe ich professionell Nein zu sagen? Und das.
Vor allem ohne schlechtem Gewissen.
Genau, ohne schlechtes Gewissen, weil das schlechte Gewissen ist tatsächlich nur das Muster. Das ist nicht im Außen dieses Thema, sondern das ist mein Muster, was mir ein schlechtes Gewissen macht, wenn ich Nein sage. Aber Nein sagen bedeutet auch eine Grenze ziehen. Und einer der Grundbedürfnisse, was wir alle haben, das wird übrigens auch in meiner Analyse behandelt, ist das Thema Orientierung. Und wenn ich feste Grenzen setze und sage, das geht nicht, oder ich sage, können wir schaffen, aber erst nächste Woche Mittwoch, ja, also wo ich wirklich eine klare Grenze und klare Kommunikation auch gegenüber vom Mandanten habe, dann schafft das auch eine Orientierung bei den Mandanten. Also das heißt, dieses schlechte Gewissen sind gar nicht oft die Mandanten selber, sondern ich mit meinem Muster, dass ich sage, oh nee, ich muss jetzt immer erreichbar sein, ich muss 24/7 auch erreichbar sein für alle Fälle. Nee, das musst du nicht, weil du musst auch für dich sorgen. Und ich sage ja immer, weißt du, wir haben alle so einen Topf, so einen Stresstopf. Mhm. Und wenn mein Topf leer ist, habe ich nichts mehr zu geben. Also muss ich dafür sorgen, dass mein Topf auch voll wird. Ja, und die Frage ist, wodurch? Und wenn ich eine Grenze ziehe oder auch eine Grenze ziehe, dass ich sage, abends ab, keine Ahnung, bin ich nicht mehr erreichbar, aber ich rufe am nächsten Tag zurück, dann haben die, wer auch immer das jetzt ist, Kollegen, Mandanten, wer auch immer, auch eine Planbarkeit. Das heißt, es ist ganz wichtig, wirklich zu unterscheiden und auch zu gucken, dass Grenzen setzen auch eine Professionalität ausstrahlt. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, und einer der Resilienzfaktoren in einer Kanzlei ist, und das machen natürlich auch viele meiner Kunden dann, auch sich die Mandanten mal anzugucken. Welchen Mandantenstamm habe ich da eigentlich? Und sind das Mandanten, die mir eher Energie rauben? Also die rauben ja nicht wirklich Energie, sondern ich lasse mir die Energie rauben. Also es bin ja immer ich. Oder aber sind das Mandanten, die vielleicht eine ähnliche Werte haben, eine ähnliche Vorstellung haben, ne, wo ich sage, die Mandanten sind die, die mir Energie geben. Und das, auch da fängt das wieder mit der Fürsorge an, für mich selber, indem ich dann Grenzen setze.
Danke, Marjana, für diese wertvollen Tipps, die einem persönlich in ihrem Alltag helfen können. Und wenn man persönlich resilient ist, kann aber leider das Team auch noch einen Einfluss darauf haben. Und da würde ich einmal an Franzi übergeben, wie man Resilienz und Führung auch im Team spürbar umsetzt.
Gerade die Prüfung bestanden? Glückwunsch Steuerberaterin, Glückwunsch Steuerberater. Und kaum ist die Urkunde da, stehen sie Schlange. Family und Friends wollen, dass du mal eben die Einkommensteuer machst. Vielleicht überlegst du, noch mehr eigene Mandanten nebenberuflich zu betreuen und dir Schritt für Schritt etwas aufzubauen? Wenn du professionell starten willst, lohnt sich dafür eine eigene Softwarelösung. Von Dativ gibt's dafür das Startpaket Kompakt. Speziell für den Einstieg. Und das für nur 50 Euro im Monat. So bleibst du finanziell flexibel und arbeitest trotzdem auf Profiniveau und legst ganz nebenbei den Grundstein für deine eigene Kanzleizukunft.
Ja, genau. Das wäre jetzt unser nächstes Thema, denn in Hochphasen, da zeigt sich ja oft, wie so ein Team wirklich funktioniert und auch diese gemeinsamen Werte, wie es immer heißt, ne, Kommunikation, Vertrauen, Fehlerkultur, hast du gerade schon angesprochen, sind sehr wichtig, um auch als Team resilient zu arbeiten. Was macht denn für dich so ein resilientes Team aus und woran würdest du sagen, erkennt man das auch im Alltag?
Naja, also es ist ja oft so, ne, ihr kennt das vielleicht auch, du kommst in einen Raum und spürst die Energie. Du kannst das ungefähr relativ schnell, kannst du gar nicht in Worte fassen, woran das liegt, aber man merkt es. Und das ist tatsächlich auch in so einer Kanzlei, nach ein paar Minuten merkst du, wie die Stimmung ist. Wie gehen die Kollegen miteinander um? Sind die kurz angebunden? Sind sie gereizt? Haben die vielleicht auch mal einen lustigen Spruch auf Lager, ja? Also sind die entspannt? Das heißt, du siehst das nicht an den Zahlen oder an den Mandanten, also an den Zahlen der Mandanten, sondern wirklich, wie die miteinander sind. Ja, das siehst du ganz schnell. Und es ist tatsächlich so, Resilienz ist nicht ein individuelles Talent. Also ja schon, weil ich muss natürlich als Mitarbeitende auch an meiner eigenen Resilienz arbeiten. Also das ist mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Resilienz kommt von verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite habe ich die individuelle Resilienz. Da muss ich schon schauen, wie gehe ich mit Stress um? Sorge ich für mich? Weiß ich, wie ich mit Belastung umgehe? Bin ich lernbereit? Bin ich lösungsorientiert? Akzeptiere ich Dinge, wie die sind? Also all die Faktoren der individuellen Resilienz, also gerade die, die große Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, in was für eine Kanzlei arbeite ich da oder Organisation? Also ist die denn so für das Thema Resilienz gut aufgestellt? Und eine dauerhafte Resilienz funktioniert nur, wenn beides zusammengeht. Also ich sag mal so, wenn ein Mitarbeiter sehr gut an der Resilienz arbeitet, aber ein Chef oder eine Chefin hat, die von morgens bis abends arbeitet, total gereizt und selber total unter Stress ist, welches Vorbild ist natürlich der Inhaber dann in dem Moment für die Mitarbeiter? Das heißt, die Mitarbeitenden kommen dann natürlich irgendwo an die eigenen Grenzen, wenn ich die individuelle Resilienz nur stärke. Also wichtig ist natürlich, dass Stress sich verstärkt in einem Team, aber auch gleichzeitig Resilienz. Ja, also.
Ja. Ja.
Ja.
Und dieses Thema Führung, was du jetzt gerade ansprichst, das ist sicherlich, würde ich mir jetzt so vorstellen, kannst du wahrscheinlich bestätigen, sehr wichtig, dass eben der Chef, die Führungsperson, das auch selbst leben und nicht nur Resilienz vom Team fordern. So geht mal nach dem Motto, müsst ihr jetzt durch, kriegen wir schon gemeinsam hin, sondern die Führung das auch wirklich vorlebt. Und wie würdest du sagen, sollte Führung agieren in stressigen Phasen? Eher wirklich einen klaren und strukturierten Weg vorgeben, eher entlastend oder vielleicht pragmatisch?
Also vielleicht tatsächlich würde ich gerne das zweierlei beantworten. Einerseits ist es tatsächlich so, dass Führung an der Stelle das A und O ist. Das bedeutet, Resilienz fängt immer oben an. Ja, ich habe mal ab und zu mal Anfragen, wo Kollegen fragen, kann ich dir das so ein, zwei Mitarbeiter schicken, die haben Stress, wo ich sage, ja, können wir gerne machen, aber wir fangen hier bitte oben an. Wir machen die Analyse von oben nach unten, damit wir sehen, wie bist du als Führungskraft aufgestellt. Das ist das Erste. Das ist extrem wichtig. Und weil wenn natürlich der Chef da keine Aspekte sieht, dass das wichtig ist und so weiter, dann wird das natürlich im Team auch nicht ankommen. Ja, dann stoßen die Mitarbeiter auf die Grenzen. Deswegen ist Führung extrem wichtig in dem Bereich. Und du hast gerade gefragt, was soll die Führungskraft am besten machen? Ich würde sagen, dass das eine Mischung daraus ist, was du gerade gesagt hast. Also es ist natürlich schon wichtig, dass die Führungskraft klar und strukturiert ist. Also es bedeutet schon, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern die richtigen Reihenfolge, ja? Weil ich muss natürlich schon als Führungskraft die Orientierung geben, ja? Was hat denn die richtige Priorität? Und da brauche ich eine Struktur, ich brauche eine Planbarkeit auch. Ich muss vorgeben, was ist jetzt entscheidend? Also zu sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt 5 Mandate, welche soll ich zuerst machen? Da muss die Führungskraft schon auch eine klare Struktur vorgeben, dass sie sagt, okay, der Mandant A ist wichtiger als der Mandant B. Und den machst du zuerst und dann kommst du zu dem. Also das heißt, Struktur gibt, und da sind wir wieder bei diesem Grundbedürfnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, gibt eine Sicherheit, Planbarkeit und Orientierung dem Mitarbeiter gegenüber. Also das ist extrem wichtig. Deswegen ist auch so wichtig natürlich zu gucken, wo steht jeder Mitarbeiter, wo ist er am Limit, ja, damit wir da natürlich umplanen, umstrukturieren und wieder Prioritäten setzen. Also das ist wichtig. Dann das Zweite, hast du ja genannt, das Thema, wie hast du es genannt, entlastend wirken, ne? Glaube ich, hast du gesagt. Natürlich, ja, genau. Weil guck mal, wenn der Kanzleiinhaber selber total dramatisiert im Katastrophisieren-Modus ist, selber total gestresst ist und so weiter, dann wirkt er natürlich nicht resilient. Ja, und das wirkt sich auf die Mitarbeiter. Das heißt, es ist schon wichtig, dass er auch eine Ruhe ausstrahlt, dass er selber gelassen ist und dass er natürlich entlastend, er sagt nicht, ach komm, stell dich nicht so an, ist alles nicht so schlimm, was wir so kennen von früher halt ganz viele von uns, sondern zu sagen, okay, ich dramatisiere nicht, wenn wir Fehler gemacht haben, wir gucken uns die an, aber ich mache keine Vorwürfe. Wenn da eine Überforderung ist oder ein Limit ist, das auch offen anzusprechen und auch unterstützend wirken, also auch den Mitarbeiter auch zu fragen, okay, ich sehe gerade, du hast viel. Was brauchst du jetzt? Wie können wir dich jetzt unterstützen? Ja, woran hängt das gerade? Was können wir verändern, dass es dir besser geht? Also schon auch das Zweite, ne? Also Prios schon setzen, dann Entlastung und natürlich auch pragmatisch. Klar, da sind wir wieder bei dem Thema Perfektionismus. Ja, also bin ich jetzt perfekt unterwegs oder sage ich, okay, weil der Perfektionist will ja nicht 100%, der will ja 120% haben. Ja, das heißt, es reicht nicht vielleicht 90-95%. Also es gibt ja die Regel 80-20 auch, ne? Also wie pragmatisch gehen wir jetzt mit dem, was ist? Weil es ist ja schön zu sagen, ja, du musst mehr Mitarbeiter einstellen, du musst ja keine Ahnung was. Aber das ist ja, wir wissen selber, das ist ja nicht von jetzt auf gleich da, sondern viele haben ja auch das Thema Personalmangel, die Arbeit stapelt sich. Also ich muss schon auch pragmatisch sein. Das muss rechtlich sauber sein, klar, pragmatisch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt bewusst Fehler machen, aber ich muss das jetzt nicht tausendmal optimieren. Ja, wenn der Jahresabschluss fertig ist, und dann werde ich jetzt nicht an den Formulierungen noch, keine Ahnung wie lange, rumhampeln, sondern sagen, okay, das ist rechtlich sauber, das kann raus, pragmatisch. Also es ist wirklich, es ist wirklich die Kombination daraus ganz wichtig. Und was auf jeden Fall nicht hilft, ist einfach, ach, das schaffen wir schon, ne? Oder jetzt müssen wir mal Gas geben, jetzt müssen wir noch mehr arbeiten, ne? Und oder wenn die Führungskraft selber dann zu wenig Entscheidung trifft. Also er darf auch nicht unsicher wirken, weil das wirkt sich tatsächlich direkt auf die Mitarbeiter.
Ja, oder auch Versprechungen in Richtung, nächstes Jahr wird es dann ruhiger. habe ich persönlich jetzt als auch eher, ja, also das ist auch nicht so, ja, manchmal jetzt nicht den Druck wegnimmt, wie man es vielleicht möchte. Aber genau, trotzdem so eine Ruhe reinzubringen, das würde ich auch sagen, bringt einem am meisten, dass man nicht ständig dieses Druckgefühl verspürt, genau. Auch wenn es ja so gesehen eben stressige Zeiten gibt und immer geben wird, wo man einfach mehr auf dem Tisch hat. Oder eben, wie wir es vorhin schon besprochen haben, wo Unerwartetes passiert. Ne? Das lässt sich ja nicht immer vermeiden. Aber dann so eine Ruhe reinzubringen, das würde ich auch behaupten, bringt am meisten. Was würdest du denn noch sagen, welche Formate das unterstützen können? Das, was wir jetzt besprochen haben, strukturiert, entlastend, pragmatisch vorzugehen. Welche Teamformate funktionieren? Welche Tools gibt es vielleicht? Sind das Dailies? Sind das irgendwelche Wochenupdates? Ich persönlich bin auch ein Fan von Retros, dass man im Nachgang über Projekte spricht und sich vielleicht überlegt, was würde ich jetzt das nächste Mal auf jeden Fall anders machen? Mhm. Was für Ideen hast du da oder was hast du im Alltag schon oft auch an deine Klienten weitergegeben, was helfen kann?
Mhm. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Also die Nachbereitung ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ja, damit wir eben aus dem, was war, auch lernen können. Ja, das heißt letztlich, was ganz wichtig ist, dass das, was ist, früh sichtbar zu machen. Das ist ganz wichtig. Also nicht die Dinge zu vertuschen, ja, sondern wirklich die Kapazitäten. Und dafür eignen sich natürlich kurze Zusammenschlüsse des Teams. Ja, wer arbeitet an was? Wer hat irgendwelche Limits gerade? Wer kommt nicht weiter? Wer kann unterstützen? Also wirklich das früh sichtbar machen. Dann kommen wir zum Priorisieren. Ja, weil wir können ja nicht Multitasking. Auch wenn viele das behaupten, das geht einfach nicht. Das ist natürlich auch sogar nachgewiesen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir entweder wie so eine Taschenlampe entweder das machen oder das machen. Und dieses gleichzeitig sorgt dafür, dass sehr viel Kapazität, nämlich ich glaube sogar bis 25%, verloren geht. Also das wirklich auch, dass wir priorisieren von vorne bis hinten gemeinsam, ja, was ist A, was ist B, was ist C, was muss diese Woche raus, was kann nicht mehr aufgeschoben werden, was kann verschoben werden, was ist denn vielleicht delegierbar, was ist optional, also wirklich Prioritäten setzen. Dann natürlich ist wichtig auch, dass die Mitarbeiter, auch die Führungskraft, also dass sie gemeinsam auch die Hilfe gegenseitig einfordern. Ja, es gibt ja auch viele, also gerade Führungskräfte, die alles immer selber machen, die nicht delegieren, die sich schwer damit tun und so weiter. Und das gibt's auch bei Mitarbeitenden tatsächlich ganz oft. Auch das ist wieder ein Muster. Das ist dieses sei stark und streng dich an. ja, ich muss immer alles selber machen und ich muss ja stark sein, ich muss das ja nur durchhalten. Naja, nur durchhalten, dann sind wir wieder beim Gas und Bremse. Ja, durchhalten dauert lange. Also auch Hilfe aktiv einfordern und tatsächlich auch vielleicht auch Unterbrechung minimieren. Ja, dass man sagt, okay, man macht Blöcke und das macht man als Struktur in der Kanzlei, dass jeder sich die Zeit nehmen kann, 60 bis 90 Minuten, wo man wirklich ohne Unterbrechung an einem Fall arbeitet, ja, wo man wirklich auch aufeinander achtet, bitte nicht stören. Also ich kenne auch viele, die haben Schilder, bitte nicht stören, das Schild wird übersehen, dann ist auf einmal wieder der drin und die Unterbrechung ist wieder da und ich fange wieder an. Und nach eben das, was du gerade gesagt hast, nach Hochphasen wirklich reflektieren. Also was war die Überlastung, wie sind wir damit umgegangen, wo kann man noch Prozesse, Verantwortlichkeiten oder was auch immer anpassen, damit das künftig wie sich wieder anders auswirkt. Ja, das heißt, diese kurzen, ne, wo arbeite ich dran, was sind die Engpässe, wo kann ich unterstützt werden, also diese kurzen Sichtbarkeiten, dann Prioritäten-Meetings und extrem wichtig, Engpassrunden, auch immer mal wieder zwischendurch zu sagen, hey, hier sind so viele ungeplante Sachen gekommen, ich brauche jetzt Unterstützung, jemand muss irgendwie übernehmen, dafür haben wir ja das Team, ja, und sich das auch erlauben und diesen Rückblick. Deswegen ist das auch so wichtig.
Ja, sehr gute Tipps, die auf jeden Fall auch, glaube ich, auch in vielen Branchen und vielen Unternehmen, aber gerade auch Kanzleien gut anwendbar sind. Uno, ich übergebe jetzt nochmal an dich und zwar geht es jetzt um Strukturen und Routinen, vor allem, wenn man sie als Kanzleisystem begreift.
Genau, wir haben ja öfter gehört oder ich habe auch jetzt erst gelernt, dass Resilienz kein reines Privatprojekt ist, sondern Kanzleien als Ganzes quasi Strukturen einführen müssen, um diese Belastung abzufedern. Wenn du uns Tipps geben könntest, ganz konkret, welche Prozesse reduzieren Stress und Struktur innerhalb? Seien es Checklisten, klare Verantwortlichkeiten oder feste interne Deadlines, würden mir einfallen. Hast du noch mehr Tipps für uns?
Ja, also zum Beispiel die Checklisten, damit arbeiten ja auch viele zusammen und die wirken natürlich auch gut, ja, weil da sind ja wir haben ja viele standardisierte Aufgaben, die können natürlich gut strukturiert sein, ne? Das entlastet natürlich auch mental. Wenn ich weiß, da gibt es eine Checkliste, die gehe ich durch, ja, und dann werden natürlich auch, also A, entlastet das mental und B, natürlich, dadurch werden auch Fehler vermieden, ja. Wenn ich sage, okay, habe ich alles abgehackt, ja, ist alles drin. Und damit arbeiten natürlich schon auch sehr viele und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das zweite ist natürlich klare Verantwortlichkeiten auch, ne? Also ich habe ja immer wieder auch, dass da Zuständigkeiten einfach nicht klar abgegrenzt sind und dadurch wiederum die Mitarbeiter belastet sind, ja, weil die Verantwortlichkeiten einfach nicht klar waren. Ich habe letztens mit einem Steuerberaterkollegen gesprochen, wo es darum ging, welche Muster haben mich und welche Grundbedürfnisse sind in Kanzleien. Und da war das Beispiel, dass Orientierung das Problem war und Konflikte im Team. Mhm. Und was hat das dazu, warum war das da? Es war da, weil er als Führungskraft keine klare Orientierung und Verantwortlichkeiten in den Tag gelegt hat. Warum hat er das nicht gemacht? Weil er sein Gefälligmuster hatte und in den Konflikt nicht gehen wollte, hat aber dadurch einen Konflikt ausgelöst. Warum? Weil einfach die Verantwortlichkeiten nicht klar waren, ja? Also das weiß jeder, wer wofür zuständig ist. Die Überlastung wird natürlich dann auch in dem Moment verteilt, ja? Und das Team kann ganz anders agieren. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und was halt auch in der Praxis sich sehr bewährt hat, sind Abgabetermine, die intern erstmal sind, wo wir wirklich Puffer haben. Also Puffer ist ja kein Luxusding, sondern Puffer brauche ich, weil da das Leben dazwischen kommt. Und wenn ich interne Fristen habe, aber ich weiß, ich habe da noch ein bisschen Zeit zu der externen Frist, dann sorgt das auch dafür, dass ich weniger Druck habe. Ja, und was natürlich auch gut ist, sind immer Kommunikationsprozesse. Mhm. Also wie funktioniert die Kommunikation bei uns? Also habe ich das, was ich gerade gesagt habe, habe ich diese Unterbrechung oder kann ich so machen, dass ich kommuniziere nur alle, keine Ahnung, ne? Also ich gucke nicht die E-Mails alle Sekunde rein, wenn die reinkommen, sondern ich habe die Kommunikation, hey, wir sind hier nicht eine Dauerüberwachung, sondern wir melden uns, ja. Dann gibt es natürlich so standardisierte Antworten, ja, und oder wie sind die Wochenabsprachen? Also die Kommunikation und das standardisiert bringt auch total viel. Mhm. Und dann natürlich auch Engpass, haben wir schon gerade gesagt, ne? Also wie sind die Prozesse da, wenn Engpässe da sind? Ist das geregelt? Haben wir da wöchentliche Runden oder vielleicht auch kurz tägliche Runden, wenn viel zu tun ist, ne? Und was halt für mich sehr, sehr wichtiger Faktor ist, gibt es auch Routinen in der Kanzlei für Erholung, für Übergaben, wo man wirklich auch mal sagt, okay, kurz mal Bremse, bevor es wieder Gas gibt. Weil das ist tatsächlich in ganz vielen Kanzleien gar nicht so berücksichtigt. Also solange es geht und solange keiner schreit, machen wir einfach weiter. Ja?
Ja, verstehe ich. Wir hatten ja gerade erst unsere Folge zur KI in der Steuerberatung. Und mich würde jetzt interessieren, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung und Automatisierung bei der Entlastung oder wo kann sie helfen?
Ja, also es spielt eine große Rolle, absolut. Also sehen wir jetzt gerade, dass die KI natürlich in der Steuerberatung ja auch wirklich eine Riesenveränderung mit sich bringt, aber die ist nicht automatisch stressreduzierend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt KI und jetzt kann ich noch mehr machen, weil die KI macht das jetzt, sondern es geht darum natürlich schon, die KI da zu nutzen, wo es Sinn macht. Also ich sag mal, bei Routineaufgaben, ja, wo wirklich sagen, Buchung werden standardisiert, ja, Bearbeitung, Kontrolle, planbar. Also da, wo es wirklich standardisiert ist, das ist wichtig. Aber wo sind denn die Grenzen der Entlastung? Also es geht schon darum, es geht schon los, dass es natürlich eine Komplexität hat, ja. Das heißt, es muss ja auch implementiert werden in der Kanzlei. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist KI da und ich muss jetzt nicht machen, weil ich muss natürlich das auch überwachen. Ja, das eine ist ja, das zu implementieren, aber wer überwacht das? Also habe ich die Mitarbeiter mitgenommen? Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, durch KI wird die Erwartung an die Geschwindigkeit jetzt noch größer, ja, weil die anderen sagen, ach Mensch, die KI ist jetzt da, dann muss der Steuerberater jetzt noch schneller reagieren oder die Mitarbeitenden. Und da natürlich schon auch sagen, und ist das wirklich klar implementiert? Mhm. Das ist halt wichtig, weil dann, sobald die Mitarbeiter nicht mitgenommen werden oder so und ich das nicht richtig implementiert habe, dann kann das natürlich kippen. Ja, also wirklich wichtig, automatisierte Sachen ist super, das entlastet, aber ne, wie Fristenüberwachung, Dokumentenprüfung oder so Sachen, die wirklich standardisiert sind, aber bitte nicht nutzen ohne Stress, weil das jetzt, ich sag mal, dadurch mir noch mehr Zeit erspart und ich dadurch noch mehr machen kann. Ja, weil dann kippt das irgendwann mal.
Absolut, verstehe ich. Und zum Abschluss die letzte Frage, ganz konkret. Wenn eine Kanzlei morgen 3 Dinge einführen dürfte, um resilienter zu werden, nur 3, welche wären das?
Das ist aber eine schwierige Frage, weil jede Kanzlei ist anders. Mhm. Und jetzt sage ich dir 3 verschiedene Sachen und dann sagt jetzt der Zuhörer, die habe ich schon. Die haben wir schon. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, in meinen Augen das Thema Resilienz in der Kanzlei als ein Riesentool ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Das heißt, dass das Thema eine große Wichtigkeit bekommt, dass es von oben bis nach unten gelebt wird, also nicht einfach nur ein Wort ist, sondern wirklich, dass wir eine Kultur schaffen, die für Resilienz sorgt, also auf der organisatorischen Ebene. Und eben, dass der Mitarbeiter diese individuelle Resilienz lebt, dass er für sich sorgt, dass er weiß, wie gehe ich mit Stress um, bin ich prozessorientiert, bin ich strukturiert, bin ich lösungsorientiert, das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist extrem wichtig. Und wenn ich das als Tool schaffe, dass ich sage, diese Themen, wenn die gelebt werden, sorgen die für Entlastung, dann haben die Kanzleien sehr viel damit gewonnen. Und das A und O ist tatsächlich die Selbstreflexion. Mhm. Also wirklich, dass die Kanzlei erst schafft zu gucken, okay, wo sind die Stressoren im Außen? Das, was ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Die sind, wie sie sind. Ja, aber welche Stressoren sind bei mir selber, also bei dem Kanzleiinhaber oder Inhaberin, aber auch bei meinen Mitarbeitern ganz bewusst vorhanden, um die zu verändern? Ja, also wie jetzt die Fehlerkultur, wie der Perfektionismus, wie das Starksein und deswegen keine Unterstützung einholen. Weil ich kann ja sowas so viel vorgeben, wie ich will, von oben nach unten. Aber wenn die Mitarbeiter, ich sag mal, dann sich nicht erlauben, Nein zu sagen, weil sie ja dieses Gefälligmuster haben, oder wenn sie perfekt sein wollen, dann kann ich ja 30 Mal sagen, ist nicht so schlimm. Ja, also das ist tatsächlich für mich das A und O. Deswegen ist schwer zu sagen, welche 3 Sachen sind, weil da kannst du ins Schwarze treffen, kannst aber total daneben liegen, weil sagen, ja, okay, aber das habe ich ja schon, ja. Und der Fokus ist natürlich auch auf Energie, ja, statt auf Stunden. Ja, das heißt, wie schaffe ich es, jeder für sich im Alltag das zu strukturieren? Wie Fokusblöcke, wie Pausen, wie interne Abstimmungsrunden, ja, wie klare Kommunikation untereinander. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also was zieht uns Energie? Das war ich, glaube ich, nicht zu hören. Was zieht uns Energie und was gibt uns Energie? Und wie können wir strukturiert gemeinsam dafür sorgen, dass wir dauerhaft mehr Energie haben, als dass uns das Energie nimmt? Ja.
Marjana, vielen Dank für deine Impulse und für deine Expertise und auch schön, dass du unser Gast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich komme sehr gerne wieder. Ich kann lange über dieses Thema reden, das ist ein sehr wichtiges Thema und das vielleicht zum Abschluss nochmal zu sagen, das ist kein Luxusthema, ja, ob ich resilient bin oder nicht und das können wir tatsächlich nicht sagen, dass wir uns irgendwann mal damit beschäftigen oder das brauche ich nicht, sondern das braucht mittlerweile jeder von uns. Ja, die Welt und der Arbeitsalltag ist, wie er ist und damit dürfen wir umgehen und das schaffen wir nur, wenn wir dauerhaft resilient sind. Also kein Luxusthema, sondern wirklich, es geht darum, ja, Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch zu legen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass das kein weicher Faktor ist, sondern sich das auch in Zahlen, Daten, Faktor auswirkt. Und das schaffe ich nur, wenn ich beides kann, wenn ich erfolgreich bin und aber eine Balance habe. Ja, wenn ich wirklich erfolgreich bin, auf der anderen Seite mich aber wohlfühle und dass ich lerne, dass beides miteinander gekoppelt gehen kann und nicht nur das eine oder das andere. Das ist mir jetzt vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass da jeder so ein Bewusstsein dafür bekommt, dass dieses Thema unheimlich wichtig ist und ja, dauerhaft nicht wegzudenken sein wird.
Danke dir, man merkt, wie sehr du für das Thema brennst und wirklich sehr gut. Das war's mit unserer Folge zwischen Fristen und Verantwortung. Resilienz in der Steuerkanzlei. Wir hoffen, ihr könntet etwas mitnehmen für euch, persönlich, euer Team oder eure Kanzleistrukturen. Franzi, haben wir noch etwas für die Shownotes?
Ja, und zwar möchte ich gerne noch verweisen auf das E-Training, was bald zum Thema Resilienz auch von Marjana rauskommt. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir merken, wie sehr du für das Thema brennst und wie viele gute Ideen und Impulse du da reinbringst. Das soll noch in diesem Jahr erscheinen und den MWB Campus verlinken wir euch in den Shownotes dazu.
Danke fürs Zuhören und denkt daran, Resilienz ist kein Endzustand, sondern etwas, was im Alltag trainiert und immer dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.